Das war der Gentleman-Entertainer am Flügel Bodo Wartke. Musikkabarettist, Chansonnier, Conferencier und seit einiger Zeit auch Darsteller antiker Dramen, dies allerdings auf Wartke-Art. Wir kommen darauf zurück. Ein in jedem Fall vielseitiger Künstler also, der an der Berufskrankheit viele Kabarettisten leidet. Er wohnt in Berlin, ist aber höchst selten da, da er so viele Auftritte hat, dass er die meiste Zeit im Jahr unterwegs ist. Guten Tag, Bodo Wartke.
Guten Tag.
Herr Wartke, wo sind Sie gerade?
In Berlin.
Wie das?
Ich werde mich heute noch auf den Weg machen, tatsächlich. Also sobald ich hier fertig bin, fahre ich nach Hause, packe meine Sachen und mache mich auf den Weg zum Bahnhof.
Ein Vielreisender war auch der unvergessene Dieter Hildebrand. Der hat es selbst im hohen Alter nicht zu Hause ausgehalten, sondern war immer unterwegs. Wie geht es Ihnen denn mit dem Reisen?
Also seit ein paar Jahren bin ich stolzer Besitzer einer Bahncard 100 für die erste Klasse. Die schwarze Mamba, genau. Harald Schmidt hat die mal so genannt. Mhm. Ja, diesen Luxus habe ich mir gegönnt. Und das macht das Reisen doch schon erheblich komfortabler.
Bodo Wartke, Sie sind ein Nordlicht, geboren in Hamburg, aufgewachsen unter anderem in Bad Schwartau. Und nach der Schule, da haben Sie auch mal Physik studiert. Aber dann ging der Zug doch in eine ganz andere Richtung. Wann musste es denn die Bühne sein?
Also, die Bühne war es eigentlich schon immer. Ich habe als Kind angefangen, Gedichte zu schreiben und als Teenager kamen dann Lieder, Klavierkompositionen dazu und habe die auch immer gerne aufgeführt. Am Anfang halt erst auf Schulkonzerten, nach der Schule dann auf den ersten Theaterbühnen im Schmidt-Theater in Hamburg, dann als ich nach Berlin zog, vor allem dort im Scheinbar-Varieté und hielt aber zu der Zeit das noch nicht für möglich, dass man das auch beruflich machen kann. Bis meine Kollegen mich fragten in der Scheinbar, du studierst Physik, wieso? Ich sagte, ja, weil ich dachte, dass
was
das
ordentlich ist.
Ja, so sinnvoll ist. Und die meinten, aber du bist doch Künstler. Und ich sagte, ja, aber davon kann man ja nicht leben. Und die haben mich gefragt, du lebst doch davon. Ja, ja, im Prinzip schon. Ja, siehste. Denn tatsächlich war es sehr, sehr einfach, davon zu leben. Das hat sich prompt ergeben, als ich nach Berlin kam. Ich wurde mehr oder weniger vom Fleck weg engagiert als Moderator für eine Varieté-Show. Und das war mein erstes bezahltes Engagement. So über 3 Monate hinweg habe ich 50 Mark pro Abend verdient, aber eben jeden Abend. Und war das erste Mal finanziell unabhängig von meinen Eltern.
Stichwort Eltern. Von wem haben Sie das Talent? Was glauben Sie?
Na, das reklamieren natürlich beide Elternteile gerne für sich. Und behaupten, es habe mit ihm als anderen Elternteil nichts zu tun. Also ich würde sagen, das habe ich mir tatsächlich im Wesentlichen selbst erarbeitet. Also ich meine, beiden Eltern teilen es auch ein gewisses Bedürfnis der Selbstdarstellung zu eigen. Aber das ist ja bei vielen Leuten so. Und tatsächlich hat meine Mutter auch viel Gedichte geschrieben, so für Familienfeiern. Und auch mein Vater hat kein Problem damit, sich vor Leuten hinzustellen und was vom Pferd zu erzählen. Also so gesehen liegt es vielleicht doch in der Familie. Aber die Akribie und Ernsthaftigkeit, mit der ich mich den Dingen widme, also da hätten meine Eltern, glaube ich, früher die Flinte ins Korn geschmissen.
Auf diese Ernsthaftigkeit, da kommen wir noch, weil ich finde, Sie haben in der Ausbildung ganz spannende Stationen absolviert. Das Musikstudium kam dann statt der Physik, aber dann waren Sie auch an der legendären SAGO. Das ist die Akademie für Poesie und Musik des inzwischen verstorbenen Tübinger Liedermachers Christoph Stählin. Von dieser Institution sprechen verschiedene Ihrer Kollegen immer mit Zuneigung und Respekt. Sie auch?
Ja, total. Also Christoph hat mich sehr inspiriert. Vor allem dazu, auch ernste Lieder zu schreiben. Das habe ich mich am Anfang tatsächlich nicht getraut. Da dachte ich, ja, lustig, das kann ich ganz gut. Aber so ein ernstes Lied zu singen und auch wirklich das Herz und die Seele zu öffnen und sich zu zeigen, das hat mir viel abverlangt und mich viel Überwindung gekostet. Und er hat mich ermutigt, das zu tun. Diesen Schritt in diese Richtung verdanke ich Christoph Stählin.
Eine weitere Station war die Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre in London. Was haben Sie denn da gelernt?
Diese Schule wurde mir empfohlen von einer meiner Mit-Sago-Schüler. Und das hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Und da ich ja nun gewissermaßen auch damals schon Schauspieler war, also mit vollem Körpereinsatz auf der Bühne anwesend, dachte ich, das wäre nicht verkehrt, mich in dieser Richtung weiter zu bilden. Und bin nach London gegangen und war da 3 Monate auf seiner Schule und habe das sehr genossen. Also war eine tolle Zeit, vor allem eine wichtige Lektion in Selbstorganisation.
Will sagen?
Er hat zu Beginn gesagt, okay, am Ende dieses 3-monatigen Kurses macht ihr eine Show. Ich werde euch nicht helfen. So, das heißt, ihr müsst euch die Nummern überlegen, die einstudieren, die proben, die ganze Show konzipieren. Ihr müsst euch ein Theater suchen, So, ihr müsst für Eintrittskarten sorgen und ihr müsst ein Publikum ranbringen. Also quasi der harte Alltag des Künstlers. Das ist euer Job. Und das wird schwer, das wird hart und ihr fangt am besten heute damit an. Also, das waren seine Worte. Time will fly.
Haben Sie es denn geschafft?
Wir haben es geschafft, aber es war echt schwierig.
Aber sagen Sie, wie sind Sie an das Theater gekommen für die Aufführung?
Wir sind letztendlich in einer Kapelle aufgetreten, also da, wo ich gewohnt habe, und das hat sich durch eine große Verkettung toller Zufälle ergeben, in Kensington, auch noch dem wirklich so nobles
Stadtteil.
Ja, genau, genau. Und da habe ich wirklich für einen Apfel und ein Ei wohnen können. Und über einer Kapelle der Wild Eagle Lodge. Und die haben gesagt, ihr sucht ein Theater, nachdem wir vergeblich bei Theatern angefragt haben. Kein Problem, macht das bei uns. Wir haben ein Klavier, wir haben eine Bühne, wir haben Licht, geht. Und dann mussten wir aber die Decke verdunkeln. Die Decke war nämlich aus Glas. Und da schien natürlich dann am frühen Abend auch immer noch die Sonne rein. Und dann haben wir halt Teichfolie bestellt bei einem Fachhandel. Und mussten die halt oben am Dach befestigen. Also man hat auch handwerkliche Fähigkeiten entwickelt, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie irgendwann mal brauchen würde.
Bodo Wartke, wir müssen noch auf Sie als Antikendarsteller eingehen. 2007 haben Sie tatsächlich König Ödipus auf die Bühne gebracht, als Solonummer. Sie spielen da alle Rollen. Das ist die Geschichte von Ödipus, der hat bekanntlich seinen Vater ermordet und seine Mutter geheiratet und damit den bekannten gleichnamigen Komplex erfunden. Und wir hören mal einen Ausschnitt aus diesem Programm. In dieser Szene vernimmt König Ödipus den alten Hirten und erfährt dabei seine eigene tragische Geschichte.
Stimmt es, was er sagt? Gab's ihm ein Kind?
Nein.
Sag die Wahrheit.
Ja, okay, es stimmt.
Wo hattest du es her?
Oh, bitte frag mich nicht mehr.
Wo hattest du es her?
Von Laios. Er und seine Frau gaben es mir.
Um dann was damit zu tun?
Ich sollte es umbringen.
Warum? Warum?
Sie dachten, sie kämen dem Orakelspruch zuvor, denn es hieß, das Kind werde seinen Vater mal ermorden.
Warum hast du es dann dem Kollegen übergeben?
Aus Mitleid. Aus Mitleid, Herr, ließ ich es am Leben.
König Ödipus mit Bodo Wartke als Hirte und Ödipus, also Titelrolle. Inzwischen gibt es sogar eine Fortsetzung, die Antigone. Bodo Wartke, wie sind Sie bloß darauf gekommen?
Also die Idee zu Ödipus hatte ich schon sehr früh als 16-Jähriger in der 11. Klasse. Da haben wir das Stück nämlich gelesen im Deutschunterricht und ich fand das ganz, ganz schwierig. Also weil es halt in der Originalübersetzung aus dem Altgriechischen ziemlich sperrig ist, gerade dann, wenn man 16 ist. Aber gleichzeitig war ich damals schon in der Lage zu erkennen, eigentlich ist es super Literatur. Es ist halt nur, es macht noch nicht so richtig Spaß und habe mich halt gefragt, wie müsste denn die Hochkultur sein, damit sie mir mehr Spaß macht? Und kam auf die Idee, das einfach mal umzuschreiben, so in moderne Sprache zu übersetzen, lustig, mit vielen Reimen und Musik, und war so beseelt von dieser Idee, dass ich mich in derselben Nacht noch hinsetzte und die erste Szene fertig schrieb. Und im Laufe der Zeit kam Szene um Szene dazu. Ich habe die Szenen immer in meinen Klavierkabarettprogrammen aufgeführt und irgendwann war das Stück halt fertig und dann brachte ich es komplett auf die Bühne. Das war sogar schon im Jahr 2009, aber ich spiele das Stück seitdem und das auch immer noch mit ungebrochenem Vergnügen.
Nun haben Sie gesagt, das ist auch lustig. Wo ist denn im Ödipus Humor? Tragischer geht's ja kaum.
Das stimmt, ja. Also das fand ich halt die große Herausforderung, also die größte Tragödie der Weltliteratur sich vorzuknöpfen und zu gucken, kann man das auch lustig erzählen. Also ich mache das natürlich mit gebührendem Ernst. Also die Aspekte, die tragisch sind an dieser Geschichte, die sind auch bei mir tragisch. Also ich verrate die Figuren nicht. Das sind keine Witzfiguren. Aber die haben natürlich bestimmte Eigenheiten und Marotten, die das Ganze dann eben doch sehr, sehr komisch machen. So, und tatsächlich begibt sich zu Beginn des zweiten Teils Ödipus auch in psychoanalytische Behandlung. Und ihm wird halt ein Ödipus-Komplex diagnostiziert.
Nix, oder?
Nun ja, das Interessante ist ja, dass er zu Beginn eigentlich schon weiß, was los ist. Also das hat mich damals schon so fasziniert an diesem Stück. Man kennt das Ende. Also gleich zu Beginn wird gespoilert. Und trotzdem fiebert man bis zum Schluss mit, weil man allen Protagonisten so sehr wünscht, dass sich ihr Schicksal nicht erfüllen würde.
Bodo Wartke, wir haben eben Ihre ernsthafte Seite gehört. Die äußert sich auch an anderer Stelle. Es gibt beispielsweise zwei sehr engagierte politische Lieder von Ihnen. Darin geht es um religiöse Toleranz und um ein Plädoyer für Weltoffenheit. Und der Erlös dieser Lieder kommt den Organisationen Ärzte ohne Grenzen und Amnesty International zugute. Warum ist Ihnen das wichtig?
Weil ich erstmal wichtig finde, was diese Organisationen machen und weil ich es halt toll finde, wenn man eben durch den Erwerb eines Liedes was verbessern, zum Guten verändern kann. Also deswegen spende ich halt den kompletten Erlös, den diese Lieder erzielen, diesen Organisationen. Bislang sind die noch nicht auf CD erschienen, weil sie noch so neu sind. Aber sie stehen halt zum digitalen Download bereit auf allen dafür bekannten Plattformen.
Bodo Wartke, Stichwort religiöse Toleranz und Weltoffenheit. Man kann sich die Frage an der Stelle eigentlich kaum verkneifen. Wie haben Sie jetzt die Ereignisse in Chemnitz und Köthen wahrgenommen?
Also Köthen war für mich bislang immer das leuchtende Beispiel für gelingende Integration. Mhm. Denn dort engagiert sich ein Bekannter von mir in der Flüchtlingshilfe. Und ich habe den mal besucht und der hat mir gezeigt, was er da so macht. Und ich war entzückt vor Freude, weil ich dachte, guck mal, es funktioniert. Und ganz viele Leute helfen mit. Also die Leute kommen da an, kriegen erstmal Anziehsachen, Essen, kriegen Jobs vermittelt, Sprachkurse. Und die haben das tatsächlich geschafft, dass jeder Flüchtling, der da ankam, in Lohn und Brot und Arbeit steht. Und ganz viele Leute haben sich engagiert, sogar AfD-Wähler, weil sie gemerkt haben, guck mal hier, krass, das funktioniert ja. Also das, wovor wir Angst haben, das tritt gar nicht ein, beziehungsweise wir können aktiv was tun, um es zu verhindern. Und Köthen wurde zu einem leuchtenden Beispiel für gelingende Flüchtlingsintegration. So, und jetzt das, was man hört und was man liest in den Medien. Natürlich ist es schlimm, wenn Verbrechen passieren, und zwar egal, wer sie begeht. Also wer Verbrechen begeht, muss zur Verantwortung gezogen werden und bestraft werden. Und ich kann eben halt auch Leute verstehen, wenn sie sagen, ja, warum passiert das nicht? Ja, es ist nicht in einem Satz zu beantworten. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Und man muss halt echt immer sehen, verdammt nochmal, die Idioten sind nicht in der Mehrheit. Egal auf welcher Seite, die Leute, die Straftaten begehen, die Leute, die rechte Hetze betreiben, die Idioten sind nicht in der Mehrheit.
Bodo Wartke, jetzt sind wir bei einem ernsten Thema gelandet zum Schluss, aber jetzt hören wir Musik. Unsere Gesprächsgäste dürfen sich für sich und für uns immer einen Musiktitel wünschen und sie haben sich ein Chanson gewünscht und zwar von Sebastian Krämer, Kollege von Ihnen.
Genau.
Den Titel Stünde sie auf einmal da. Was verbinden Sie damit?
Also erstmal schätze ich Sebastian sehr, sehr als Mensch, als Kollegen und als Freund. Wir haben uns über Sago kennengelernt. Und ich finde, dass die Lieder, die Sebastian schreibt, Geniestreiche sind. Also ich halte diesen Mann für ein veritables Genie. Ich habe von ihm noch nicht ein schlechtes Lied gehört. Und diese Lieder begleiten mich nun halt auch schon all die Jahrzehnte, die ich ihn kenne. Und viele von denen sind halt auch nicht einfach nur witzig und unterhaltsam und skurril, sondern trösten mich auch. Und gerade dieses Lied halte ich für das schönste Liebeslied aller Zeiten.
Sie machen uns neugierig. Vielen Dank, Bodo Wartke. Dankeschön.
Gerne.